25 birds of people.
I'm now in season 19.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 19 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank mit Aufwind für deine Vorhaben. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein zweiter Gast in Season 19 ist Matthias Sabo, Head of Debt Listings bei der Wiener Börse und ICMA Chair for Austria and CEE. Und das klingt unglaublich leibend. Und servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Super, vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch, das Vorgespräch war schon wieder mal so extrem witzig, finde ich. Und das sind dann die leibendsten Folgen natürlich. Lieber Matthias, ich habe dich anmoderiert mit einer leitenden Funktion in der Wiener Börse. Karriere-Werdegang-Podcast beginnt viel früher und deine Börseaffinität, ja, die rührt eigentlich aus der Dotcom-Zeit, hast du mir erzählt. Mit deinen eigenen Worten.
Ja, richtig, tatsächlich. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen im 7. Bezirk. Und
jetzt bin ich gespannt, was das, da ist schon ein paar Dotcom-Buden waren dort.
Ne? Ja, ganz richtig, ganz richtig. Aber ich bin ein 89er Jahrgang, das heißt Dotcom war so, da war ich so 10, 11, 12 Jahre alt. Und damals eigentlich die Ticker am ORF Teletext noch verfolgt. Mein Vater war da schon investiert und hat mir aber eigentlich dieses Kapitalmarktinteresse voll mitgegeben. Also seines Zeichens Konditormeister. Ich finde die Story einfach super.
Weil großartig.
Ja. Auch zeigt Anleger in Österreich, das muss viel stärker eigentlich supported werden. Und er hat sich wirklich damals sehr, sehr viel mit Kapitalmarkt beschäftigt, durchaus auch mit Erfolg, und hat mir das mitgegeben, das Interesse, so dass ich damals ja viel mehr Interesse an Aktien als an Anleihen lustigerweise auch hatte.
Die Dotcom-Zeit war ja natürlich eine wilde in jede Richtung. Die ersten Richtungen waren extrem nach oben, er nickt jetzt die, dann ist es deutlich runtergegangen und dann ist dieser Jahrhundertboom an der Wiener Börse gekommen von 2002 bis 2007, ATX 1000 bis knapp 5000. Hast du das als junger Bub auch irgendwie mitgekriegt oder warst du weiter der Dotcom-Guy?
Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so bewusst mitbekommen. Ich habe gesehen, da flackern lustige Kurse und Farben, Cybertron, das waren halt so die Cybertron, Namen damals. Ja. Und dann habe ich damals Bücher von André Costolani gewälzt. Ja,
und hast du das gelesen auch oder nur gewälzt?
Gelesen, genau, auch, gelesen von auch, vorn ja, bis hinten, und die Kalendersprüche aufgenommen. Aber das, ich glaube, ich war dann einfach zu weit weg von diesem wirklichen Geschehen. Also da ist die globale Finanzkrise 2008 mir viel mehr im Gedächtnis als die Dotcom-Blase. Ich habe mich damals ja auch noch auf Schule und so weiter konzentrieren müssen.
Gehört als Schüler auch irgendwie gehört dazu. Auch, ne?
Genau.
Muss man ein bisschen nebenbei auch noch einplanen in der Jugend. Und dann kam es zu einem ganz spannenden Erlebnis. Wie heißt jetzt einer deiner Kollegen im Anleihensegment der Wiener Börse?
Ja, tatsächlich, der Florian Warneck.
Florian Warneck
war ja auch schon Gast bei dir.
Hi Florian, die Folge werden wir verlinken natürlich. Ja.
Unbedingt, wenn Sie alles über Anleihen wissen wollen, der Florian Warneck ist der beste Mann dafür.
Maximal d'accord. Ja. Und dann kommt in deiner Jugend doch irgendwie so ein interessanter Termin.
Ja, tatsächlich. Also man muss dazu sagen, Florian Warneck hat ja vor kurzem das 35-jährige Berufsjubiläum bei der Wiener Börse gefeiert. Und ich kenne den Florian tatsächlich jetzt auch schon 20 Jahre, also bin ein bisschen jünger als der Florian, aber damals hat es in der Handelsakademie, selbst in der Wiener Business School, relativ wenig im Bereich Kapitalmarkt gegeben, und für die besonders Interessierten gab es das Wochenendseminar Kapitalmarkt für Fortgeschrittene, das der Florian Warneck und der Wiener Börse gemacht hat.
Und der kleine Matthias war dort,
und
oder?
Ich war dort, ja, als der kleine Matthias, haben wir den Samstag dafür genommen. Das hat man auch noch extra zahlen müssen und alles. Ist ja auch legitim. Ich habe heute das Skript noch zu Hause, und dann haben wir uns viel später erst auch wieder getroffen. Florian hat sich nicht verändert in der Zeit. Nein, und er konnte sich nicht mehr erinnern, weil er hat wahrscheinlich tausenden Schülern mehr über den Kapitalmarkt beigebracht. Aber ich kann mich an ihn erinnern.
Ich finde das eine wunderbare Geschichte und der Florian ist damit länger an der Wiener Börse, als den ATX gibt. Ist auch leibend irgendwie.
Ne? Ja, stimmt.
Ja, schon. Also das ist, liebe Grüße nochmal an den Florian. Und ja, bei dir ist es dann während der Schulzeit noch weitergegangen, auch mit einem Unternehmen, das man börslich natürlich kennt, die Update Software. Da sind wir wieder so dotcomisch irgendwie unterwegs. Nicht komisch, sondern komisch. Erzähl doch mal.
Ja, richtig. Und da muss man auch sagen, ja, es ist ja sehr hochgegangen mit den Kursen und dann auch wieder sehr zurück. Haben wir natürlich auch alle mitgemacht und die Update hat sich vom also kursmäßig dann auch nicht mehr wirklich deutlich erholt. Aber ich war damals mit, mein Vater war dann eigentlich Aktionär bis zum Takeover, also eine Übernahme durch ein amerikanisches Softwareunternehmen. Ich muss sagen, Update Software war damals ein sehr qualitativ hochwertiger CRM, also Customer Relationship Management Software Hersteller in der Operngasse. Und nachdem ich mich so interessiert habe für Aktien etc., hat er mich zur Hauptversammlung damals mitgenommen. Wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, weil ich glaube, ich war 15 Jahre alt.
Mit und der U-Bahn, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Und so weit war sie auch nicht vom 7. Ne? Ich weiß nicht, ob sie in der Operngasse gemacht haben.
Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr genau, wo es war.
Ich kenne die Location.
Aber damals ist, ja, mein Vater hat dann den CEO, den Thomas Deutschmann, damals angesprochen und hat gesagt, ja, das ist ein Junge, der interessiert sich so. Und ich habe das, glaube ich, damals als Schulprojekt auch gemacht. Ich habe die Update-Software als Junior-Aktienanalyst mit meinen 14 Jahren ein bisschen analysiert. Irgendwo sind die frühen PowerPoint-Folien noch und das muss man ihm echt zugute halten, dem Thomas Deutschmann, der hat das dann intern weitergegeben und so bin ich tatsächlich zum überhaupt allerersten für Realpraktikanten in der Unternehmensgeschichte geworden, weil die haben vorher gar nicht gewusst, was sie mit einem Schüler machen soll, es machen sollen, der im August einmal einen Monat Vollzeit arbeitet und daraus hat sich dann eine jahrelange Berufsstation ergeben. Neben der Schule bin ich dann geblieben und habe dort auch geringfügig gearbeitet bis zur Matura eigentlich, ja.
Ja, ich finde das total spannend und lauter so schöne Geschichten. Du bist definitiv in dieser Börse-People-Serie einer der Early-Birdigsten, was die Connection mit dem Kapitalmarkt und seinen extrem vielen Facetten betrifft. Und jetzt kommen dann auch noch während der Schule, glaube ich, irgendwie Banken ins Spiel. Raiffeisen so als Stichwort.
Genau, dann mein früher Berufswunsch war ja eigentlich mit 13, 14 habe ich meiner Mathematiklehrerin gesagt, ich will Aktienhändler werden. Ich glaube, dass ich generell ein bisschen zu spät dran war, so die goldenen Jahre.
Das war gerade die ganz kaputten Jahre, wo es null Volumen fast gegeben hat, ne?
Genau, und richtig.
Keine Jobs, ja, gesucht worden sind.
Genau. Also Matura, wie gesagt, glaube ich, 2008, ja. Also okay. Ja. Schlecht für den Jobmarkt. Nein, aber habe dann Studium an der Fachhochschule Wien gemacht, Bachelorstudium im fünften Semester, so Berufspraktikum. Okay,
das war nicht während der Schule, während der
FH. Genau. Okay, dann ja. bei der Raiffeisen Research, damals auch noch am Schwarzenbergplatz. Tolle Kantine, kann ich mich erinnern. Tolles Team.
McDonald's vis-à-vis auch, ja. Wenn es nicht geschmeckt hat. Grad. Und Universal Music war damals auch dort. Ich kann mich erinnern, die habe ich so oft besucht.
Wirklich, ja? Nein, ich habe es nie geschafft. Ich kenne es tatsächlich nur von außen. Gibt es sie aber jetzt noch?
Und ihr wart im die gibt es dort, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber hinten in dem Haus, wo ihr wart, war auch der Stefan Zapadotzki, der ehemalige Börsechef.
Ja.
Mit seiner Bust Holding damals, ja.
Ah, verstehe, ja.
Private Equity war da damals.
Ah, weil das führt mich ja dann wieder dazu zurück, dass er dann nachher die Sparebank drinnen war.
Die war dann vorne, ja, genau.
Die war dann vorne.
Und er war hinten und dann ist er rübergegangen nur.
Ja.
Wo er dann auch zuständig war.
Kein Weiterweg.
Wie schön ist denn das schon wieder, ja? Lauter Querverweise. Ja, rein, genau. Und dann kommen wir irgendwann weiter, weil ich mag ja noch lang über die Wiener Börse reden, obwohl ich ja eigentlich da jetzt da stundenlang hängen bleiben könnte. Deutsche Bank. Das war dann nach dem Studium deine erste Station, glaube ich, oder?
Genau. Ich habe... Damals hatte die, ich glaube, machen sie immer noch, Deutsche Bank sucht fürs Investment Banking Coverage immer Praktikanten, ja, also Vollzeitpraktikanten. Und Vollzeit im Investment Banking heißt natürlich nicht 9-to-5. Das heißt, das lässt sich sehr, sehr schwer mit einem Vollzeitstudium oder selbst mit einem Teilzeitstudium an der FH bewerkstelligen. Und die haben damals auch nur an der Wirtschaftsuniversität ausgeschrieben. Und da habe ich damals die Jobplattform der WU, ich sag's immer so, gehijackt, ja, und habe mich da sozusagen von der Seite rein beworben und ich habe mich fürchterlich gefühlt nach diesem Aufnahmegespräch. Man muss dazu sagen, dass man in Wien wenigstens nur eines hatte und nicht wie in Frankfurt beispielsweise 3, 4, 5 Runden, bis man dann endlich selektiert ist. Und habe mich extrem gefreut. Sehr intensive Zeit, ja, spannende Transaktionen, und ich glaube, da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt und möchte die Zeit gar nicht missen. Damals noch Rainer Polster, Investment Banking, dort der Chef, Christian Zahn, jetzt bei Odo, möchte ich überhaupt nicht missen.
Ja, und tut auch im Lebenslauf nicht so schlecht irgendwie, ne? So Deutsche Bank.
Auf jeden Fall, es hat dann eigentlich zur nächsten Station dann direkt auch geführt, muss ich sagen.
Wiener Privatbank, ne?
Genau, genau, die Wiener Privatbank. Damals stand die Übernahme durch den Klaus Umek im Raum, und da habe ich mich damals beworben als Business Manager, hatten sie das genannt, eine Art Assistent des Vorstandes, um den neuen Vorstand, der da reingekommen ist, zu unterstützen. Umek ist dann gegangen, das ist ja dann gescheitert, die Übernahme, und dann, aber ich bin geblieben und
also beim Edi Berger und so, ne?
Genau, genau, beim Edi Berger.
Auch verlinkt.
Ja,
hi, bitte. Edi, liebe Grüße.
Ja, genau. Unbedingt. Mario Dunkovic und so, ja, weiter.
Also großartig.
Ja. Einige ganz tolle Leute, und das war eine spannende Zeit.
Mir fällt auch da ein gewisser Geostempel auf die Operngasse, dann der Schwarzenbergplatz, dann das Marriott. Also du weit hast das nie gehabt irgendwie, oder?
Nein,
also die Wiener Börse ist ja in Wahrheit auch im Kretzel, ne?
Also genau deswegen am Anfang dieses geboren in Wien, ja, im 7. Bezirk aufgewachsen, dann im 8. in die Hack gegangen. Ich wohne jetzt im 6. Es ist die Wiener Privatbank, die Wiener Börse.
Alles in einem
Mini-Radius, ne? Ja. Muss Wien im Namen stehen, sonst mache ich es wahrscheinlich nicht.
Großartig. Ja, Wiener Privatbank. Was waren dort dann? Vorstandsassistenz ist leibend und wichtig, natürlich ganz klar für viele Karrieren, die ich hier im Podcast zu Gast gehabt habe. War das immer ein elementarer Startschuss für einiges? Was hast du gemacht bei der Wiener Privatbank dann hinten raus?
Ja, das war eigentlich eine sehr, ja, multidisziplinäre Rolle, ja, also das heißt.
Du hast dich zusammengerissen, war es nicht schlimm.
Ich, ja, das sowieso, okay, immer versucht, nicht immer ganz geschafft. Nein, aber es war einfach spannend. Man konnte da wirklich Augen und Ohren des Vorstandes, was jetzt aber auch, glaube ich, beim Rest des tollen Teams der Wiener Privatbank nicht schlecht ankam, sondern es ist einfach so ein bisschen eine Brücke geschlagen zwischen dem Private Banking, aber auch dem Controlling, Risikomanagement, Compliance. Und es ist rückblickend betrachtet unglaublich, dass es nur 3,5 Jahre waren. Es ist mir doch länger vorgekommen. Das meine ich jetzt aber wirklich im positiven Sinn, weil wir wirklich viele Sachen gemacht haben, eben auch dann Richtung Kapitalmarkt. Die Wiener Privatbank ist ja bis jetzt, glaube ich, auch die einzige Privatbank, die börsennotiert ist selbst, mit dem Vorstand ein klares Commitment für den Finanz- und Kapitalmarktstandort Wien abgibt und auch Handelsmitglied der Wiener Börse ist. Und was wir damals aufgebaut haben und was heute, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Geschäft ist, wirklich auch kleineren oder mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, über Anleihen sich zu finanzieren oder zu refinanzieren. Ja, man hat da natürlich immer ein bisschen im Blick, okay, Mittelstandssegmente ist in Deutschland teilweise nicht so gut gelaufen, ist aber auch ein bisschen ein anderes Thema. Es geht nämlich darum, es gibt ein großes Feld zwischen einer Voestalpine, einer Wienerberger, die natürlich im großen Kapitalmarkt unterwegs sind, 200, 300, 500 Millionen Euro aufnehmen, mit einer Erste Bank, mit einer Raiffeisen, mit einer JP Morgan. Es gibt aber einen großen Bereich, denke ich auch immer noch, wo Unternehmen durchaus vielleicht einmal 10, 20, 30 Millionen Euro aufnehmen wollen. Und die Wiener Privatbank hat da eigentlich sozusagen diese banktechnischen Voraussetzungen für sowas geschaffen.
Ja, spielt eine wichtige Rolle in der Kette eigentlich, dass so eine Börsennotiz möglich ist, auch für Anleihen von kleineren Emittenten. Ich nutze jetzt so einen Sidestep, weil ich dich vis-à-vis habe. Was macht deiner Meinung nach Sinn für so kleinere Nominale in der Emission, dann eine Börsennotiz zu machen für ein Mittelstandsunternehmen?
Ja, was wir sehen ist, also wir sehen ja durchaus Anleihenemissionen, die dann vielleicht nur 5 oder 10 Millionen Euro groß sind. Ja, man muss sagen, muss das ja immer ein bisschen unter dem wirtschaftlichen Aspekt sehen. Ja, natürlich, so eine Emission verursacht Kosten, ja, bei den Transaktionsberatern auch vor allem. Im Vertrieb derartiger Anleihen, das Listing fällt da kostentechnisch gar nicht so ins Gewicht. Aber was wir von den Emittenten einfach auch mitbekommen ist, dass dieses Qualitätssiegel einer Börsennotiz wirklich im Vordergrund steht. Also dieses Integritätssiegel, dass das einfach auch zugelassen ist zur Wiener Börse. Und natürlich zumindest die theoretische Handelbarkeit, kann man natürlich auch noch eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Das ist bei den Anleihen immer.
Genau, da gibt es wenig Umsätze, aber sie sind portfoliofähig und das macht ja aus. Ne? Du brauchst das nicht irgendwo sonderverwahrt haben, sondern du kannst das einfach in dein Portfolio tun.
Genau. Also man verbreitert damit auch seine mögliche Investoren-Schicht.
Da wollte ich hin. Genau, ja.
Ja,
genau.
Also Fonds oder vor allem institutionelle Investoren, die benötigen einfach auch diese Börsennotiz und die braucht man auch gar nicht ansprechen, wenn man das gar nicht in Betracht ziehen würde.
Und da sehe ich eigentlich persönlich auch das Main Asset und es ist natürlich leibend, auch mit einem Bond an der Börse notiert zu sein. Und das ist eigentlich eh die Überleitung zur Wiener Börse. Du bist jetzt seit 8 Jahren, 2 Monaten dabei. Ich durfte dich anmoderieren als Head of Debt Listings. DEBD, Debt. Erklär mal kurz, was heißt das auf Deutsch für die Hörerinnen?
Ja, genau. Es war am Anfang so ein bisschen so Listing Services, dann haben wir über Bond Listing gesprochen. Wir orientieren uns sehr, sehr stark international seit einigen Jahren und da hat es für uns auch dazu gehört, das gesamte Schuldverschreibungsuniversum, also diese Forderungswertpapiere.
In Wahrheit die Übersetzung diesen, von Debt, ne?
Ja. Genau, richtig. Ja. Ja. Also man hatte nicht nur Bonds, da spielt sich ganz viel dazwischen ab. Die Grenzen verschwimmen ja dann durchaus zum Zertifikatebereich auch irgendwo. Und damit wollten wir einfach auch zeigen, welche Bandbreite an Fixed-Income-Produkten wir bei uns notieren.
Ja, danke auf jeden Fall, dass ich diese Zwischenfragen stellen kann. Ich möchte es nicht nur so stehen lassen, weil die Hörer gieren vielleicht danach und wir liefern ihnen die Auflösung. Dazu sind Super. Wir ja da, genau. Gut, du wirst nicht als Head-Off begonnen haben. Was waren deine ersten Steps bei der Wiener Börse?
Ja, tatsächlich. Es hat auch diese Abteilung in der Form noch gar nicht gegeben. Ich bin ja mit meinen 8 Jahren ja wirklich noch ein Küken.
Also ich glaube, du bist mit 8 Jahren zur Wiener
Börse. Nein, das geht nicht. Nein, geht sie noch nicht. Geht sie nicht. Aber jedenfalls ist ja 2016 in der zweiten Jahreshälfte Christoph Boschan an Bord gekommen als CEO bei der Wiener Börse, noch eine strategische Strategieprojekt aufgesetzt und ja, ich glaube, was sich einfach damals ganz fundamental getan hat, ist der Fakt, man hat identifiziert, dass es hier einen ausgesprochen guten, ein ausgesprochen gutes Dienstleistungsangebot gibt, dass die Börsennotiz von Anleihen ein integraler Bestandteil am Kapitalmarkt sind. Und es gab ja damals auch schon erste ausländische Firmen. Ich meine, das geht schon länger zurück, aber das hat so wirklich an Fahrt aufgenommen aus Italien, aus Irland. Da war wahnsinnig viel gemacht in dem Bereich. Und man hat einfach erkannt, da funktioniert etwas. Das ist skalierbar. Was braucht es, um das umzusetzen? Und dann bin ich gekommen, für eine der ersten Neueinstellungen damals, im April 2017, also unter der Ägide von
Christoph Schan, ja.
Von Christoph. Und ja, seither ging es darum, einfach ein Business Case aufzusetzen und umzusetzen. Und das haben wir über die letzten Jahre sehr erfolgreich getan, weil wir einfach auch gemerkt haben, wir können hier international konkurrieren. Wir servicieren den österreichischen Markt ausgezeichnet, aber der ist, was er ist natürlich. Und man muss sich vorstellen, als ich begonnen habe, waren in etwa 3/4 der Anleihen, die bei uns neu notiert worden sind, waren aus dem Inland. Ja. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht und 97% der Anleihen, die wir heute in Wien notieren, kommen aus dem Ausland.
Nicht 97%.
97%. Ja. Ja. Nicht deswegen, weil der österreichische Markt jetzt so komplett eingebrochen ist. Ja. Also wir haben, die Banken sind immer noch ein großer Backbone, so Backbone, sind wir wieder ja. bei den Anglizismen.
Der Bund natürlich auch. Ne?
Der Bund natürlich, ja, genau, die Republik Österreich. Ja. Und natürlich auch die Corporate Bond Emittenten, die wir immer wieder gerne bei uns begrüßen. Und wo man sagen muss, dass die wirklich auch sehr loyal in Wien listen. Ich sage auch immer, warum woanders hingehen, wenn es bei uns ausgezeichnet funktioniert und wir auch regulatorisch auf einer Ebene mit beispielsweise einer Luxemburger Börse sind.
Ja. Gewaltig. Also es gibt ja verschiedenste Börsen in Europa. Dein CEO, der Christoph, der kommt natürlich aus Stuttgart von der Börse auch und das ist die Zertifikatebörse. Das verbindet jeder Mensch. Mittlerweile wird Wien auch irgendwie zu seinem Anleihen-Hub. Das höre ich und lese ich auch immer öfter. Kann man stolz drauf sein auf jeden Fall, ne?
Ja, absolut. Und ich freue mich irrsinnig, dass du das auch so mitbekommst, weil man muss
kriegt
echt
man
sagen,
mit, wenn man ein bisschen herumsurft in dem Job. Ja, definitiv.
Nein, also da macht auch unser Team eine ganz großartige Arbeit, um das auch, um die Öffentlichkeit da teilhaben zu lassen, Julia Resch und Team. Man muss aber sagen, dass wir ja vorrangig eben im Ausland operieren. Ja, also ich bin 6-7 Mal im Jahr auch in London und so haben wir ein ganzes Team, das eigentlich mittlerweile um den Globus reist. Und manchmal heißt ja dann, der Prophet zählt im eigenen Land nichts. Aber da tut sich schon wirklich einiges, weil gerade wie wir 2017 damals, kann ich mich erinnern, mit dem Florian Warnig die erste Dienstreise nach London gemacht haben, da war das schon suspekt. Also das war so eher durch Mundpropaganda ein bisschen, geht er nach Wien, damals noch dritter Markt. Ja. Mir persönlich hat der Name nicht sehr gut gefallen. Markt, genau. Es gab ja auch drei Märkte, muss man sagen. Ja. Also es hat schon irgendwo seine Berechtigung gehabt. Da haben wir das in Vienna MTF auch umgetauft, ein Rebranding vollzogen, viel unter der Motorhaube. Mehr oder weniger gearbeitet, um ein marktfähiges Produkt rauszubringen, wo auch die berühmten Magic Circle Kanzleien in London, also das sind so diese wirklichen Top-Kapitalmarkt-Kanzleien, sagen, hey, da arbeite ich mit den Wienern zusammen, weil das funktioniert besser und auf einem maximal qualitativ hochwertigen Niveau. Und dann müssen die sich nicht abmühen mit einer anderen Börse, wo sie vorher vielleicht weniger gute Erfahrungen hatten.
Na, klingt großartig und ich habe da auch gefunden natürlich und man liest ja immer wieder, die Wiener Börse war unter den regulierten Märkten bei den New Listings im Vienna MTF ganz vorne in Europa, 22, 23, 24, also nicht nur im Vienna, also mit dem Vienna MTF.
In dem Fall, unser Zugpferd ist ja tatsächlich der Vienna MTF, dem börsengeregelten Markt, ja, wo auch die AGBs der Wiener Börse gelten. Und das ist der großen Anklang findet. Denn eines ist klar, bei der Regulierungsflut, die wir in Europa haben, ist es ganz wichtig und das schätzen sehr viele Marktteilnehmer, um einen einfacheren Zugang auch zum Kapitalmarkt zu schaffen. Und hier auch diese Bedingungen, wir sprachen vorher darüber, für Investoren das investierbar zu machen, da muss man Barrieren abbauen. Und deswegen sehen wir jetzt auch vermehrt Interesse außerhalb Europas, ja, jetzt auch aus Zentralasien sehr viel. Klingt so exotisch, ja, aber
Nein.
Entwicklungsbanken, Nationalbanken aus Usbekistan, Kasachstan, Mongolei, die machen Eurobonds und wollen und müssen das in der EU listen und das muss man denen natürlich auch entsprechend schmackhaft machen, denn Singapur ist auch noch um die Ecke und die USA auch.
Na klar, das ist, ich bin ja bei euren Gesprächen nicht dabei und das ist auch nicht mein Job, aber ich vermute natürlich, dass es ein schlankeres Regulativ verbunden mit attraktiven Kosten gibt, der am Point of Sale dann funktioniert, oder?
Genau, also es ist auch in Zeiten von AI und also künstlicher Intelligenz und dergleichen immer noch ein stark dienstleistungsgetriebenes Geschäft. Es ist ein stark intermediiertes Geschäft. Ja. Das hast du von der Primärmarktemission bis in den Handel rein in Wahrheit. Und wir versuchen einfach an der Schnittstelle Börse-Emittent mit dem Listing das Listing möglichst effizient zu gestalten. Und das gelingt uns wirklich außergewöhnlich gut. Mittlerweile so gut, dass andere Börsen schon versuchen, auch uns hier ein Stück weit zu kopieren, was aber nur dann gelingt, wenn es mit einem fundamentalen Wandel in der Unternehmenskultur verbunden ist. Denn das ist es am Ende des Tages. Wir finden an der Wiener Börse Top-Leute vor, die lösungsorientiert sind und auch wahnsinnig schnell arbeiten, muss man sagen.
Ja, der Erfolg gibt euch recht und das sind unbestechliche Zahlen, die das letztendlich auch liefern. Und der Christoph sagt es auch bei jeder Gelegenheit, also ist da wirklich stolz, dass die Wiener Börse da etwas in ihre DNA eingezogen hat vor 10 Jahren, das jetzt dazugehört.
Ja, weil es ja auch nicht so leicht ist. Man muss ja sagen, man hat in Europa viele Börsen. Wir befinden uns hier in einem eigentlich komplett gesättigten Markt. Luxemburger Börse, habe ich eben vorhin erwähnt, für die, die es nicht wissen. Seit der Einführung des Eurobond-Marktes vor über 60 Jahren ist es die Anleihenbörse in Europa schlechthin. Mhm. Und hier gewisse Verhaltensmuster in der Hochfinanz, sage ich jetzt mal, zu ändern, das braucht schon wahnsinnig viel Aufwand. Das braucht auch Zeit. Ja, ich sage immer, wir verkaufen nicht, wir predigen mehr. Ja, denn je mehr Leute über den Service Bescheid wissen, umso mehr werden sie sich auch die Frage stellen, ob Wien nicht die bessere Alternative dafür ist. Und
wie gesagt, die Zahlen geben euch recht, deswegen traue ich mich, das zu unterstreichen, was du sagst, auch wenn ich natürlich nicht die Geschäftseinblicke habe, weil das auch ein diskretionäres Geschäft ist, wie die Verträge mit den Kunden dann aussehen. Jetzt haben wir ja den Vienna MTF, unter anderem dem Global Market. Da gibt es internationalen Top-Titel-Aktien vom all over the world, die müsst ihr natürlich nicht fragen, ob ihr die listen könnt. Im Bond-Bereich ist, nehme ich an, dann immer wieder individuell, das sind schon eure Kunden dann, die Emittenten.
Genau.
Also ja, da ist der Unterschied. Der
genau, große, danke, ne? Auch für die Frage, Christian. Darüber habe ich jetzt, da habe ich gar nicht daran gedacht, aber natürlich ist es so, dass wir...
Für die Hörer tun wir das ja.
Ja, genau, nein, für die Hörerinnen. Völlig klar. Nein, es erinnert mich wieder daran, dass andere Börsen dann auch mal scherzhaft gemeint haben, macht ihr da so Dual-Listings oder, also es gibt an Regionalbörsen in Deutschland doch auch gerne mal, dass da ein Papier einfach auch zum Handel einbezogen ist und das ist auch leicht geschehen.
Frequent ist zum Beispiel, das IPO ist genau in Frankfurt und Wien.
Ja, also genau, also da... Und im anderen Bereich ist es noch kurioser teilweise, okay, dass du eine Anleihe auch an 5 verschiedenen Börsen theoretisch handeln kannst und der tatsächliche Handel passiert dann aber außerbörslich über Bloomberg etc. Aber wir brüsten oder
über Bloomberg? Entschuldigung.
Ja.
Ich wollte jetzt zwischenfragen.
Ja, ja.
Das wusste ich nicht. Über Bloomberg kann man handeln?
Ja, genau. Also es wird im Gegensatz zum Aktienhandel ist halt der Bondhandel immer noch so manuell, ja, es mangelt auch überhaupt nicht an der Technik, die Technik wäre alles da, ja, aber alleine diese Request for Quote Funktion, das funktioniert halt auch ganz anders als das Auktionsmodell und tatsächlich sprechen da Anleihenhändler über den Bloomberg Chat.
Okay.
Und holen sich dort mehr oder weniger die Preise aus. Ja. Schön. Es gibt natürlich auch noch andere außerbörsliche Plattformen, über die ich gar nicht zu viel Worte verlieren möchte, weil im Gegensatz dazu vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, ein super Gegenbeispiel ist ja die Republik Österreich, wo wir im letzten Jahr ja einige Anleihen auch in den fortlaufenden Handel übernommen haben.
Ich war der erste Käufer.
Wirklich?
Mein größter Verlust im Depot, weil es irgendwie so ein, möchte der erste Käufer sein. Die 100-Jährige
ist die 100-Jährige?
Ist natürlich abgestürzt. Okay. Genau. Die jetzt noch 94, 95-Jährige oder was, aber die 0,85er, ja genau.
Ja, genau, das ist so. Das
geht um nicht viel Geld, das war ein Symbolkauf, ich wollte der erste sein.
Ja, genau, und das Erbeninvestment... Und irgendwann mal die Nominale zurückzubekommen.
Das erlebe ich ganz sicher noch, ja. Also das ist mein großes Ziel, ja. Genau.
Aber das ist halt wirklich super, wo dann auch den Anlegern entsprechend, also die können an einem fairen, transparenten und ordnungsgemäßen Handel teilnehmen, was nicht bei all diesen außerbörslichen Plattformen in dieser hochregulierten Form möglich ist, ja.
Ja, ganz, ganz großen Respekt, was ihr da gemeinsam alle aufgebaut habt. Aus dem Job bei der Wiener Börse, dem doch exponierten Job, haben sich dann auch noch andere Tätigkeiten. Ich habe anerwähnt, ICMA Chair for Austria und CEE, also hat nichts mit YMCA zu tun, sondern was heißt ICMA?
Genau, es klingt auch wahnsinnig wichtig.
Klingt voll wichtig.
Also die International Capital Markets Association
ist wichtig, oder?
Ist für die, also in unserer Bubble wichtig, ja. Würde mich interessieren, wie vielen Hörern das etwas sagt. Nein, aber es ist tatsächlich auch da wieder die Entwicklung des Eurobond-Marktes hat auch zu einem großen Teil mit dieser ICMA oder ICME zu tun, weil es einfach die größte Industrievereinigung ist, ja, wo alle wesentlichen Marktteilnehmer des Anleihenprimär- und Sekundärmarktes tätig sind. Ja. Man ist eine Stimme für die Finanzindustrie, besonders für den Anleihenmarkt und auch eine Körperschaft, eine Vereinigung, die entsprechende Industriestandards setzt, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, denn man muss das wirklich mal sehen, der Markt ist unfassbar groß. Also aktuell, und das ist ganz schwer einzuschätzen, schätzen wir den Eurobond-Markt auf 13 Billionen Euro. Also das ist
groß.
Das ist wirklich massiv und da braucht es auch Standards. Ja. Die ICMA selbst hat, glaube ich, über 600 Mitglieder aus über 40 oder 50 Ländern, global auch, mittlerweile auch sehr viel mit Asien zu tun und Afrika, wachsende Regionen. Die sind in Regionen unterteilt und Österreich, Ost- und Südosteuropa ist eine Region, wo man einen Repräsentanten ernennt.
Und der sitzt mir vis-à-vis.
Und der sitzt dir vis-à-vis und darf mit anderen Repräsentanten von den Regionen zusammenkommen, viermal im Jahr. Und ich finde es prinzipiell recht wichtig, weil unsere Region jetzt im weitesten Sinne Zentralosteuropa hat vielleicht andere Herausforderungen als jetzt Spanien, Frankreich, als die UK-Industrie, Großbritannien. Und da kann man das schon entsprechend auch platzieren in dieser nicht unwesentlichen Organisation.
In CEE gibt es ja noch immer ein paar verschiedene Währungen, was in anderen Regionen nicht der Fall ist, ne? Zum Beispiel.
Richtig, ja. Also Währungen, wir haben verschiedene rechtliche Rahmenwerke auch, ja, also immer noch auf nationalem Recht. Es ist deswegen sehr spannend, diese Region, weil wir haben jetzt, glaube ich, über 30 Mitglieder aus 12 oder 13 verschiedenen Ländern. Also das sind kulturell, sprachlich, währungstechnisch, rechtlich haben wir da eine hohe Diversität, die auch durchaus Komplexität reinbringt.
Und das bist du jetzt seit 2 Jahren, dieser Chair of, also nicht Sessel, Austria CEE. Und dann finde ich noch was, und das ist jetzt, dann komme ich schon zum Schluss, Euro CTB oder Euro CTB BV klingt nach Holland. Ja, was ist das?
Genau, ist jetzt kein keine unseriöse Zweckgesellschaft, die ich aus steuerlichen Gründen gegründet habe.
Holland ist ja gar nicht so verdächtig, aber es geht, ja.
Das stimmt. Ja. Nein, EuroCTP oder EuroCTP ist ein Joint Venture von allen europäischen Börsengruppen.
Okay.
Das zum Ziel hat, in Zukunft das Datengeschäft in Europa zu betreiben. Die Europäische Kommission möchte dieses Consolidated Tape einführen. Ja.
Und das heißt CT, Consolidated
Tape. Genau, Consolidated Tape Provider.
Okay.
Und da gibt es eine Ausschreibung, die im Sommer diesen Jahres startet und darauf bereiten sich die Börsen jetzt, oder beziehungsweise bereitet sich dieses Joint Venture vor, denn man muss sagen, das Joint Venture agiert ja unabhängig von den Börsen. Mhm. Ja. Das Ziel ist hier, diesen Tender zu gewinnen und sozusagen auf die nächsten 5 Jahre oder auf die ersten 5 Jahre in dem Fall, weil es das ja noch gar nicht gibt, dieses Consolidated Tape zu betreiben. Ähnliches gibt es schon in den USA auch, ja. Und ja, das muss halt entsprechend auch beaufsichtigt werden und gibt es eine ganz klare Governance-Struktur mit einem Vorstand, mit Aufsichtsräten und dem Aktionariat, mit dem wir der ESMA zeigen werden, dass das eine gute Sache ist.
Klingt alles nach viel Hacken und der Radius wird natürlich größer gegenüber dem früheren Circle da in Wien. Ich sehe dich auf LinkedIn immer wieder auch aus internationalen Destinationen winken. Das kommt immer sehr lässig und direkt rüber. Was macht der liebe Matthias vis-à-vis, wenn er gerade nicht hackelt? Was interessiert dich in der Freizeit?
Ja, du, danke, dass du das auch so lässig wahrnimmst.
Ja, kommt entspannt rüber.
Ja, ja, super, weil es gehört ja zum Hygienefaktor heutzutage ein bisschen dazu. Tu Gutes und sprich darüber, kann man in verschiedenen Perspektiven sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass dann die Paten in London meistens sagen, denen fällt das auf, das darf man nicht unterschätzen. Ja,
mir fällt es auch auf.
Genau.
Ja, also nicht bei jedem Gast, aber nein, das kommt authentisch rüber. Das ist ja jetzt nicht ein Pflichtselfie, sondern irgendwas Leibendes gerade oder so. Ja.
Genau, genau. Freizeit, also ich sage immer, für mich ist es Familie und Beruf. Ja, ich habe eine wunderbare Frau, die ohne die das so nicht alles möglich und zu stemmen wäre. Zwei tolle Söhne, 8 und 6 Jahre alt, die auch im 6. Bezirk.
Die kommen bald in dein Einstiegsalter,
Börse. Ja, genau, genau. Also Costolani kommt schon bei der nächsten Lesehausübung wahrscheinlich.
Also der Papa hat das damals so gemacht, ja.
Genau. Richtig, richtig. Ja. Natürlich zu Sport, wie
schaut sportlich aus,
kommt man, kommt man weniger dazu, als man möchte. Aber ich habe ja schon mal einen Podcast auch von dir gehört, wo du meintest, dass du auch schon früh die Sport Teile der Zeitung durchgeschaut hast, dann immer. Wirtschaftsteile. Genau. Und für mich war es auch beides. Ja, ja. Ich freue mich irrsinnig, dass wir jetzt mit dem österreichischen Eishockey-Nationalteam ins Viertelfinale vorgestoßen sind.
Ja, da habe ich jetzt einen Zeitstempel drauf. Wir nehmen am Mittwoch den 21. auf. Das ist am Dienstag, den 20. passiert. Da gratulieren wir natürlich. Gesendet wird die Folge am 28.
Vielleicht stehen wir dann schon im Halbfinale.
Schauen wir mal. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Matthias, ich glaube, man hat es gehört. Genau meine Schnittmenge und ich schätze auch immer solche Gelegenheiten, da deeper rein zu diven, dass ich das jetzt noch irgendwie rausbringe in Märkte, die, glaube ich, für alle sehr, sehr interessant sind. Ja, danke fürs Reinhören an euch da draußen und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören.
Danke dir. Ciao.
Aufwind für deine Vorhaben. Volksbank. Vertrauen verbindet.